Und wir haben eben, ich habe es vorhin schon gesagt, den Titel gefunden, der ist erst gestern oder vorgestern entstanden, Christus gemeinsam sichtbar machen. Was heißt das? Wir haben gedacht, gemeinsam geht nur zu zweit. Und ich habe ja schon erzählt vom Tal der Lorelei und vom Bodensee. Sie ist Franziskanerin, er Palutiner, beide sind Dozenten an der Theologischen Hochschule der Palutiner in Fallen da bei Koblenz. Sie für Neues Testament und er für Kirchengeschichte. Heißen Sie mit mir willkommen Schwester Margareta Gruber und Pater Paul Reinbey.
Du, was sind wir hier eigentlich?
So viele Leute habe ich bei der Predigt meist nicht vor mir.
Ich glaube auch nicht, dass wir hier predigen sollen.
Richtig, aber was haben wir denn eigentlich hier zu sagen? Wir aus den alten Gemeinschaften, Ihnen aus den jungen Gemeinschaften.
Zunächst mal, dass sich unsere Ordensgründer, der heilige Franziskus und der heilige Vinzenz Palotti, die wir hier ja in gewisser Weise vertreten, sehr über unser Zusammentreffen freuen würden. Sie haben einander hier gegenseitig eingeladen. Unterschiedliche geistliche Bewegungen und Gemeinschaften, manche davon schon über 50, fast 90 Jahre alt, manche noch keine 10. Dazu ihre Pfarrer und Ordensleute und alle, die sich für diese kirchliche Realität interessieren. Allen voran ihren Bischof, über den wir uns sehr freuen. Und den, ja, und auch den Superintendenten der evangelischen Kirche. Was wir vorhin im Video gesehen haben, so diese ganze Schönheit der Kirche, ihre immer neue Lebendigkeit, das spiegelt sich hier in diesem Saal in Hiltrup, wenn ich sie so anschaue. Und wir staunen, und auch unsere Heiligen im Himmel, sage ich mal, staunen über die Fantasie Gottes und in welch vielfacher Weise Jesus in unserer Mitte sein will. Entlang der ganzen Geschichte, die wir gerade so gesehen haben, und auch heute hier in Hiltrup.
Dass sich hier so viele Gemeinschaften zusammengefunden haben, das fasziniert mich auch. Warum sind wir so viele? Wer sind wir? In unseren eigenen Augen und, noch wichtiger, in den Augen Gottes?
Die geistlichen Bewegungen sind, das hat uns ja gerade der Papst gesagt, Ausdruck des charismatischen Lebens der Kirche. Das heißt, alle der hier vertretenen Bewegungen und Gemeinschaften gehören, die dazu gehören, haben Anteil an einem Charisma.
Das betrifft also nicht nur die Mitglieder der charismatischen Erneuerung, sondern auch die anderen?
Alle. Charisma, jetzt als Neutestamentlerin sage ich, es ist ein griechisches Wort und heißt Geschenk. Und das Wort, von dem es herkommt, auch griechisch, heißt Charis. Und das bedeutet Zuwendung, Dienst aus Liebe. Es steckt auch die Bedeutung Freude darin. Schönheit, Liebenswürdigkeit.
Hat nicht auch das Wort Charm damit etwas zu tun? Ist Gott charmant?
Ja, auch. Durchaus, ich denke, dieser Tag zeigt es doch auch. In der kirchlichen Fachsprache nennen wir das etwas hölzern Gnade und hören diese Dinge dann leider nicht mehr so mit. Ab heute vielleicht wieder neu, wenn wir von Gnade hören. Also ein Charisma ist ein schönes Geschenk aus der liebenden Zuwendung Gottes. Und alle diese Charismen haben einen gemeinsamen Ursprung. Da oben steht es wunderschön, in euch wohnt Gottes Geist. Also, die Charismen sind Geschenke des Geistes Gottes. Von ihm kommt unser Leben und auch das Leben in unseren Bewegungen und Gemeinschaften. Wir haben es nicht gemacht und können es auch nicht verfügen, sondern es immer neu von Gott her empfangen. In seinen Geschenken schenkt Gott sich selber. Das ist was ganz Schönes. Und zunächst für mich ganz persönlich, weil wenn Gott etwas schenkt, dann immer um mir ganz persönlich etwas Gutes zu tun. Und dann auch für die Gruppe, zu der ich gehöre. Damit es aber fruchtbar wird, müssen wir es weitergeben. Und zwar an die Kirche und an die Menschen. Und so kann sich dann aus so einem Charisma eine Vision entfalten. Und das ist wie eine neue Sicht auf den Plan Gottes mit der Welt. Jeder Mensch und ganz besonders jeder Getaufte hat solche Geschenke.
Und haben die Gemeinschaften auch solche Geschenke?
Ja, natürlich. Nämlich außer diesen persönlichen Charismen, von denen Paulus im 1. Korintherbrief schreibt, gibt es auch solche Geschenke, ne, die dazu da sind, um in der Kirche ein Werk, eine Bewegung, eine Ordensgemeinschaft oder so etwas ins Leben zu rufen. Solch ein Gründercharisma, kann man vielleicht sagen, wird zunächst einem bestimmten Menschen geschenkt. Wir haben ja hier eine Auswahl vorhin gesehen aus allen Jahrhunderten. Aber es ist vielleicht nie bei einem, sondern bald sind Freunde und Freundinnen da. So war es etwa bei Franziskus. Der hat mit seinen ersten Brüdern die franziskanische Bewegung ins Leben gerufen und die gibt es ja nun schon seit 800 Jahren. Und du bist ein Sohn des heiligen Vinzenz Palotti, dessen Charisma der Kirche vor 170 Jahren geschenkt wurde.
Man könnte sich doch einmal mit ein bisschen Fantasie vorstellen, wie die Charismenlandschaft im Jahre 2200 oder gar im Jahre 2800 aussehen wird.
Ja, ich glaube, die Fantasie Gottes wird da unsere noch weit übertreffen. Uns alle hier, also alte und kleine charismatische Bewegungen, verbindet außer unserem Ursprung in der liebenden Zuwendung Gottes noch etwas anderes. Am Anfang unserer Bewegungen, ihrer Bewegungen, stand immer der Wunsch von Menschen, die von Gott fasziniert sind, das Evangelium ganz und radikal zu leben. Darum haben wir es auch hier in unserer Mitte aufgestellt und es leuchtet schön golden. Das Evangelium kann aber nicht so golden bleiben. Ne? Das muss in jede Zeit hinein wieder neu übersetzt werden. Und da hilft eben der Geist mit seinen Geschenken nach. Denn ein Charisma, das hat die Kraft, das Evangelium wie neu zu lesen. Und zwar so, dass es wie Schlüssel und Schloss für eine bestimmte Zeit passt, zur Situation der Menschen in einer Zeit. Und so antwortet dann ein Charisma auf die Zeichen der Zeit, und zwar deshalb, weil es Gott erkennen kann in diesen Zeichen, der darin uns entgegenkommt.
So könnte man eine lange und spannende Geschichte erzählen, wie Gott mit Hilfe seiner Charismen das Evangelium in die Geschichte hineinbuchstabiert. Im Film vorher haben wir ja davon etwas gesehen und vielleicht auch gestaunt über diese charismatische Seite der Kirchengeschichte. Und Gott buchstabiert heute natürlich weiter mit jedem von uns, mit einem bestimmten Lebensstil, den wir gemeinsam entwickeln, der am Evangelium orientiert und durch ein bestimmtes Charisma geformt ist.
Man kann es auch mit einem Bild unserer technologischen Welt sagen. Der Geist Gottes liefert durch die Charismen der Welt immer wieder ein Update des Evangeliums, würde ich sagen. Und Sie wissen, dass es gar nicht leicht ist, sein persönliches System da immer kompatibel zu halten. Und ich glaube, dass der Geist Gottes, sage ich mal, noch viel mehr als die Firma Microsoft, der ist, der alles immer neu macht. Und das werden wir heute Nachmittag auch noch sehen. Ne? Was ist das für eine Entdeckung, zu merken, das Evangelium stimmt, es ist lebbar. Und Gott greift in ganz alltäglichen Leben ein und handelt. Wir schreiben das Evangelium weiter. Es gibt nämlich nichts Vielfältigeres als das Wirken des Geistes, weil die Freiheit Gottes ist da und unsere Freiheit und Gott ist erfinderisch. Paulus schreibt mal von der Vielbuntheit der Weisheit Gottes. Das finde ich sehr schön. Die Erfahrungen des Evangeliums sind deshalb unterschiedlich. Jedem geht eine ganz besondere Seite Gottes auf. Oder eine bestimmte Seite Jesu wird lebendig und anschaulich. Ein bestimmtes Wort wird zum Schlüssel der Lebensdeutung und der Deutung für die Welt.
Was war denn ein solcher Schlüssel für deinen Gründer, für Franziskus?
Ja, für Franziskus war es die Armut und Demut Gottes. Die hat er besonders gesehen in der Menschwerdung Jesu und in seiner Liebe am Kreuz. Und er hat geweint, weil die Liebe Gottes nicht geliebt wird. Der heilige Ignatius, der den Jesuitenorden gegründet hat, der hatte auch so eine erschütternde Gotteserfahrung und wollte dann dem kreuztragenden Jesus nachfolgen und so in diesem radikalen Gehorsam die Menschen zu Gott führen. Und die großen Gründer und Gründerinnen der kontemplativen Orden, also Teresa zum Beispiel, die wollten mit Christus in der Einsamkeit und im Schweigen des Gebets in das Geheimnis seiner Liebe zum Vater hineintauchen. Andere wiederum spürten, dass sie sich mit Jesus an die Grenzen der Welt aussenden lassen mussten, wie zum Beispiel eben Vinzenz Palotti.
Richtig, er war davon überzeugt, dass alle Menschen aufgrund ihrer Gottebenbildlichkeit dazu berufen sind, die universale, niemand ausgrenzende Liebe Gottes und seine unendliche Barmherzigkeit weiterzugeben.
Und so sehen Sie, die Heiligen sind wie ein großer Kommentar zum Evangelium. Und wer den Kommentar schreibt, das ist der Heilige Geist.
Sie zeigen uns, dass die Charismen vielfältig und deshalb erfrischend einseitig sind. Dass sie das Ganze des Evangeliums von jeweils einer ganz bestimmten Seite beleuchten. So hat jedes Charisma einerseits mehr als die anderen, andererseits auch wieder weniger. Keiner hat alles und keiner hat nichts. So verteilt der Geist seine Gaben.
Und wir wollen deshalb nicht nur auf die großen Heiligen schauen, sondern auf uns. Und deshalb möchte ich Sie gern fragen, welches Wort des Evangeliums oder auch welche Seite Gottes ist in Ihrer Berufung oder auch in der Berufung Ihrer Gemeinschaft, Ihrer Bewegung besonders lebendig? Und wenn Sie jetzt nicht zu einer solchen Bewegung gehören, welches Wort der Schrift hat Sie schon mal ganz persönlich betroffen gemacht und Sie nicht mehr losgelassen? Ich bin überzeugt, dass in jedem sowas da ist. Und ich glaube, wir können uns die Zeit wirklich nehmen, einmal eine kurze Stille zu halten und nachzuspüren, was ist es bei mir ganz persönlich? Welches Wort? Welche Seite Gottes? Hören Sie einfach mal so in sich rein.